Da jene sich vor allem im 18. Jahrhundert unserer fraglichen Zeitrechnung im westlichen Teil des eurasischen Kontinents, das heißt in den dortigen Staaten und Reichen des europäisch-feudalistischen Regimes ereignet habende, als Aufklärung bezeichnete Epoche, das menschlich an sich Wahrnehmbare lediglich unzureichend ausleuchtete, wohl auch deshalb unzureichend ausleuchtete, da sie kein ureigenes Produkt selbstgerühmter europäischer Denkkraft gewesen, sondern lediglich das Produkt unzureichenden Nachdenkens über Überlegungen gewesen, die andere außerhalb des eurozentristischen Denkrahmens angestellt hatten, nämlich über die durch die vom europäisch-feudalistischen Regime bestimmte Organisierung der Masse der Menschen in seinen Staaten und Reichen und die dazu geschaffenen gesellschaftspolitischen Strukturen, was man gesamthaft gern als europäische Zivilisation bezeichnet, selbst verursachten gesellschaftspolitischen Probleme. Somit dieses Produkt unzureichenden Nachdenkens gar nicht dazu dienen sollte, die von der europäischen Zivilisation selbst verursachten gesellschaftspolitischen Probleme somit die durch die von den intellektuellen Vertretern des europäisch-feudalistischen Regimes im Auftrag seiner offenweltlichen und seiner verschleiert weltlichen, sogenannt geistlichen Machthaber, ausgedachte Organisierung der Masse der Menschen in seinen Staaten und Reichen und den dazu von jenen Vertretern im Sinne dieser Machthaber als adäquat angesehenen gesellschaftspolitischen Strukturen verursachten gesellschaftspolitischen Probleme keiner konstruktiven Lösung zuzuführen, sondern sie diese von der europäischen Zivilisation selbst verursachten Probleme bloß weiterhin machtelitär handhabbar zu halten. Also, da jene sich vor allem im 18. Jahrhundert unserer fraglichen Zeitrechnung im westlichen Teil des eurasischen Kontinents ereignet habende, als Aufklärung bezeichnete Epoche, das menschlich an sich Wahrnehmbare lediglich unzureichend ausleuchtete, konnte es wohl nicht ausbleiben, dass aus ihr in Masse opportunistisch wankelmütig Meinende hervorgingen. Dies übrigens eine intellektuelle Masse, die als volatil Meinende oder schlicht Volatilisten zu benennen ohne weiteres möglich ist, denn die sich im Laufe dieser und in Reaktion auf diese Epoche hin konstituiert habende politische Reaktion erhöhte den Druck auf die Masse der Intellektuellen zuerst mählich, dann beschleunigt, forciert in jener Phase des sich in den Staaten und Reichen des europäisch-feudalistischen Regimes erstmals und wegen seiner bisher unzureichenden Beantwortung tatsächlich sich bis auf den heutigen Tag ereignenden gesellschaftspolitischen Prozesses, die seiner ersten Kulminationsphase vorausging, das heißt ab etwa dem Jahre 1786. Sowie in dieser seiner ersten Kulminationsphase selbst, dies eine Phase jenes sich in den Staaten und Reichen des europäisch-feudalistischen Regimes spezifisch und sich heute lediglich vor einem gesellschaftspolitisch anderen Hintergrund fortsetzt, ereignenden gesellschaftspolitischen Prozesses, die einerseits gewohnterweise als Französische Revolution bekannt ist und die andererseits von den Knechten des alten Regimes mit allerlei Verschwörungselementen umflochten wurde, sodass die Ursachen jenes gesellschaftspolitischen Prozesses, der, wie gesagt, bis auf den heutigen Tag nicht abgeschlossen ist, nicht ohne Grund ist es ja, dass heutzutage eine machtelitär nutzbare, elektronikgestützte Verarbeitung möglichst aller sich in staatlichen Gesellschaften ereignenden oder sogar das Antizipieren sich potenziell ereignen könnender Informationsprozesse forciert wird und ihre, staatliche Gesellschaften sind gemeint, KI-gestützte Organisierung angestrebt wird, da so machtelitär unliebsame Tendenzen bereits kenntlich werden, bevor jemand überhaupt, beispielsweise revolutionsgeschwängerte Gedanken haben könnte, was zu einer Degeneration unseres Geschlechtes führen muss, da so das freie Durchdenken von gesellschaftspolitischen Zusammenhängen verunmöglicht wird. Also die sich im Laufe jener und in Reaktion auf die als Aufklärung bezeichnete Epoche hin konstituiert habende politische Reaktion erhöhte den Druck auf die Masse der Intellektuellen zuerst mählich, dann beschleunigt, forciert in jenem sich erstmals überhaupt und in den Staaten und Reichen des europäisch-feudalistischen Regimes spezifisch ereignenden gesellschaftspolitischen Prozesses, der seiner ersten Kulminationsphase vorausging, das heißt ab etwa dem Jahre 1786, sowie in dieser, seiner ersten Kulminationsphase selbst, dies eine Phase jenes sich in den Staaten und Reichen des europäisch-feudalistischen Regimes spezifisch ereignenden gesellschaftspolitischen Prozesses, die einerseits gewohnterweise als französische Revolution bekannt ist und die andererseits von den Knechten des alten Regimes mit allerlei Verschwörungselementen umflochten wurde, sodass die Ursachen jenes gesellschaftspolitischen Prozesses unkenntlich wurden. Denn dieser in der Französischen Revolution kulminierende gesellschaftspolitische Prozess ereignete sich vor allem deshalb, weil das europäisch-feudalistische Regime viel zu lange schon existent gewesen und das sogenannte Heilige Römische Reich längst zu einem sozusagen erratischen Stein geworden war, wodurch die vielen unter anderen gesellschaftspolitischen Verhältnissen an sich möglichen gesellschaftspolitischen Entwicklungstendenzen in den Staaten und Reichen des europäisch-feudalistischen Regimes keine zureichenden Ausdrucksmöglichkeiten finden konnten. Immerhin, der Begriff Mezzogiorno, der in meinen Ohren einen berechtigterweise guten Klang hat, stände heute für etwas völlig anderes, als er in der Vorstellungswelt der Masse der Pauschalmeinenden steht. Also dieses alte Machtregime sich in keiner Weise an die sich verändert habenden, sich pluralisieren wollenden gesellschaftspolitischen Verhältnisse angepasst hatte und das wohl auch aus strukturellen Gründen gar nicht gekonnt hätte, sodass diese seitens der Vertreter des alten machtelitären Regimes mählich forciert ausgeübte Druckerhöhung in den Köpfen der jener intellektuellen Masse Angehörenden ein kollektives Volatilwerden ihres Denkens spezifisch bewirkte. Übrigens, zu den nicht-volatilistischen Vertretern dieser Masse, da im Jahre 1775 seinen Platz an der Seite der von geneigten Intellektuellen mit einer gewissen Optik ausgestatteten Obrigkeit gefunden habend, gehörte der Geheimrat Goethe, dessen nachfolgend zitierter Ausspruch Bände sprechender ist, als es oberflächlich betrachtet erscheinen mag. Zitat: Mir, dem von Jugend auf Anarchie verdrießlicher gewesen als der Tod selbst. Zitat Ende. Denn dieser Ausspruch zeugt davon, dass sich der Geheimrat keine herrschaftslose Gesellschaft vorstellen konnte, somit es ihm nicht möglich war, dazu scheuklappenbefreite Überlegungen anzustellen, die aber ohne weiteres nicht nur anzustellen, sondern auch in die Realität zu überführen möglich wären, so man die Bedingungen für ihre Realisierung nur zureichend durchdächte und dafür eine sozusagen gesellschaftspolitische Spielwiese schaffte. Damit das dazu Durchdachte, das dazu sich vorgestellt Habende in der Praxis ausprobiert werden könnte. Übrigens und hingegen, solche Überlegungen nicht nur anzustellen, sondern sich auch das damit Einhergehende vorzustellen, war den beiden russischen Ausnahmerevolutionären möglich, also jenen beiden der zweiten Kulminationsphase jenes gesellschaftspolitischen Prozesses, die zwar besser unter der Bezeichnung Oktoberrevolution bekannt ist, was aber nicht bedeutet, dass diese Phase und das sich daraus entwickelt habende von der Masse der Volatisten verstanden worden wäre oder es überhaupt in der Absicht dieser Masse gelegen hätte, diese Phase und das sich daraus entwickelt habende verstehen zu wollen, sondern den Anarchisten fürs Ausprobieren ihrer von den Überlegungen der Kommunisten abweichenden Überlegungen zur Etablierung herrschaftsloser Organisierung einer menschlichen Gesellschaft auch eine dazu geeignete gesellschaftspolitische Spielwiese zu schaffen. Denn die Schaffung einer herrschaftslosen menschlichen Gesellschaft war beider Ziel. Im Übrigen nicht das Ziel der Stalinisten, die noch im Jahre 1927, da das 10-jährige Jubiläum der Oktoberrevolution zu feiern war, die Phrase verewigen ließen: Lang lebe die Diktatur des Proletariats! Als wäre diese das Ziel kommunistischen Strebens und nicht lediglich das Mittel, eine herrschaftslose Gesellschaft zu verwirklichen. Es waren der russische Bürgerkrieg und der sich daraus spezifisch entwickeln könnende Bürokratismus, hierbei aber keinem Automatismus folgend, und die schließliche, sich daraus ergeben habende Stalinisierung der sowjetischen Gesellschaft, in der das Lebendige der Leninschen Überlegungen durch rhetorische Floskelei ersetzt und die Überlegungen Trotzkis überhaupt nicht mehr bedenkbar waren, da entweder verboten bzw. ausgemerzt oder mit einer glitschigen Lügenschicht überzogen worden, was der politischen Reaktion nur behagen konnte. Und es ihr bis auf den heutigen Tag behagt, wird jener Trotzki von sich zwar Wissenschaftler nennenden Figuren mindestens einmal im Jahr sozusagen ritualistisch getötet, aber nicht dadurch, dass sie sich mit dem Inhalt seines Denkens auseinandersetzten, da sie es dann thematisieren, also auch richtig zitieren müssten und nicht so vergleichbar verzerrend wie falsch und aus dem Zusammenhang gerissen, wie es schon einst für jene üblich gewesen, die als Knechte des europäisch-feudalistischen Regimes, die mit allerlei Verschwörungselementen eben jenen gesellschaftspolitischen Prozess insbesondere in jener Phase umflochten, die man allgemein französische Revolution nennt, sodass die Ursachen jenes sich bis heute ereignenden gesellschaftspolitischen Prozesses unkenntlich wurden und eben in gewissem Sinne vergleichbar die späteren trotzkischen Aussagen für denjenigen geschlechtsunspezifischen, denjenigen unkenntlich bleiben, der keine Gelegenheit hat, sich von ihnen einen scheuklappenbefreiten Begriff zu verschaffen, da er lediglich um die von sich zwar Wissenschaftler nennenden Figuren gemachten und von willigen Verbreitern solcher märchenschaftlicher Aussagen weiß, also inhaltlich nichts weiß, was ja auch verständlich ist, denn der Masse der Menschen darf man nicht zumuten, sich ein unverstelltes Bild von den trotzkischen Aussagen zu verschaffen. Oder etwa nicht? Oder könnte es etwa einen anderen Grund dafür geben, dass die aufgeklärten Obskuranten unserer Tage der Masse der Menschen nicht zumuten wollen, sich einen unverstellten Begriff von jenen Aussagen zu verschaffen? Insbesondere verschafften sie ihn sich vor dem Hintergrund der Ereignisse, die sich in dem sich seit dem Ende des Kalten Krieges ereignenden Abschnitt jenes gesellschaftspolitischen Prozesses zeigen, wie dem auch sei. Jedenfalls, und wie bereits angedeutet, es waren jener Bürgerkrieg, jene spezifische Bürokratisierung und der sich daraus entwickelnde Stalinismus, allerdings beides keinem Automatismus folgend, die unter anderem das Schaffen einer solchen Spielwiese verunmöglichten. Was, wie gesagt, der politischen Reaktion ungemein behagte. Nun, in jenen ungenügend ausleuchtenden Zeiten, die von etablierten, zuerst noch geschlechtsspezifischen Vertretern der Masse der Intellektuellen allgemein als vernunftbetontes Zeitalter bekannt gemacht und mit dem bis heute fleißig polierten Label Aufklärung etikettiert wurden, das Sprechen von obrigkeitlich ausgeübter Zensur nicht so gern gesehen wurde, denn es war auch die Zeit sorgfältiger, von Intellektuellen jener Masse in die Welt gesetzter Imagebildung für Despoten, die später von einem etablierten geschlechtsunspezifischen Vertreter jener Masse mit dem bis heute fleißig polierten Label aufgeklärter Absolutismus etikettiert wurde. Besser aber als nicht religiös orientierter Despotismus und genau genommen als aufgeklärt obskurantierender Despotismus richtig bezeichnet wäre. Da der Masse der Intellektuellen Angehörende dem alten machtelitären Regime bei seinem sich updaten dahingehend willig behilflich waren, das alte machtelitäre Begehren lediglich neu, eben aufgeklärt, in An- und Abführungszeichen, zu obskurantieren. Denn beim Obskurantieren ihrer machtelitären weltlichen Begehrlichkeiten halfen ihnen nicht mehr wie einst noch selbstverständlich intellektuelle Vertreter des paulinischen Christentums, sondern jetzt primär jene aus der Masse der Intellektuellen, die in jener Epoche bis zu einem gewissen Punkt das freie Denken, das freie Durchdenken von Sachverhalten geübt hatten, und gewisse Despoten hörten ihnen dabei auch gerne zu oder ließen ihre intellektuellen Vertrauenspersonen ihnen zuhören, dass diese ihnen berichteten, was jene denn so dächten, schienen sie sogar ernst zu nehmen, wenn sie Elemente ihrer Denkprodukte zur Reformierung ihrer Reiche verwendeten, ohne ihnen allerdings zu sagen, welchem Zwecke ihnen solches Reformieren dienen sollte, nämlich aus ihren Reichen effizientere Machtzentren zu schaffen. Oder es ihnen doch sagt, was jene intellektuellen Geiste korrumpieren musste, so sie dann die Produkte ihrer Denkkraft nicht nur willig den Machtelitären zur Verfügung stellten, sondern auch die Aufgabe übernahmen, solche sich updatenden Machtzentren mit aufgeklärter Optik zu versehen. Objektiviert betrachtet also als Ausdruck aufgeklärten Obskurantierens fortgesetzt bestehender machtelitärer Verhältnisse zu verstehen, dass die Masse der Menschen ja nicht das Merken lerne, denn das sapere aude, vage zu denken, eines gewissen Herrn Kant, war nicht für diese Masse gedacht. Zumal es galt allein in einem gewissen Sondergebiet, für dessen Betreten der Masse der Bevölkerung das notwendige Permis auszustellen, schon deshalb nicht vorgesehen war, da dann die Gefahr bestanden hätte, dass den auf den aufgestockten Gedankenbahnen dieses Gebietes geistig einhereilenden, zwar wohl noch ungeübt und zaghaft, irritierende Fragen gestellt worden wären, was zumindest eine gewisse Unruhe unter diesen auf ihren aufgestockten Gedankenbahnen einhereilenden verursacht hätte. Man kennt diese Problematik von Autobahnfahrten her, fehlen noch Markierungen. Da diese Intellektuellen wohl meinten, auf diese Weise gelänge es ihnen bequem, Despoten in die von ihnen vorgestellt richtige gesellschaftspolitische Richtung sozusagen mitzunehmen. Also bliebe die Masse der Bevölkerung selbst bei all jenen Entscheidungsfindungen und ihrer schließlichen Realisierung außen vor, die ihr eigenes Leben und das Zusammenleben mit anderen grundlegend bestimmen. Und zwar gilt das bis auf den heutigen Tag so. Dies scheint mir aber kein Denkfehler der Masse der Intellektuellen, sondern ein charakterlicher Makel zu sein, mit dem jedenfalls bis auf den heutigen Tag die Masse der bürgerlichen Intellektuellen behaftet ist. Denn für die Machtelitären hatte alles andere unter dem Label Aufklärung firmierende des sich in jener Epoche ausdrücken wollenden, dem nicht aber den Interessen der Machtelitären dienlich seienden, in gewissem Sinne lediglich dekorativen Charakter, beziehungsweise diente dann eigener Beweihräucherung. Allerdings dass sozusagen unter der Aufsicht ihrer Vertrauenspersonen das unter der Aufsicht von machtelitär konform funktionierenden, erfolgende Äußern des Denkens der Intellektuellen diente vor allem dazu, sie schließlich im machtelitären Sinne funktionieren zu lassen, sie machtelitär einzubinden, dass diese sich bloß nicht machtelitär jenseitige Gedanken über das Organisieren menschlicher Gesellschaften macht. Also, dass für die Machtelitären all jenes, das sich in jener Epoche ausdrücken wollte, das aber für die Stabilisierung und Entwicklung ihres Regimes ihnen nicht als dienlich erschien, lediglich dekorativen Charakter hatte und das unter ihrer Aufsicht erfolgende sogenannte freie Denken lediglich dem schließlichen bzw. wieder dem machtelitären Einbinden der Masse der Intellektuellen diente, zeigte sich nicht nur in den drei Teilungen Polens, veranlasst von drei despotischen Figuren, die bis heute als leuchtende Beispiele für den aufgeklärten Absolutismus gelten, obwohl doch lediglich dem aufgeklärt obskurantierenden Despotismus angehört haben könnend. Und zwar von diesen wegen dramatisch sich verknäulender machtelitärer Probleme veranlasst, also diese Teilungen. Klar, dass dann jenes, das man später mit dem Label Ideale der Aufklärung etikettiert hatte, und Sie sollten jetzt nicht glauben, dass ich von diesen Idealen nichts hielte. Es waren und sind Machtelitäre, die diese Ideale nicht mochten und nicht mögen. Klar also, dass dann jenes, das man später mit dem Label Ideale der Aufklärung etikettiert hatte, als erstes auf der Strecke bleiben musste. Aber man erkennt es ebenso daran, dass nach den sogenannten Befreiungskriegen überhaupt Schluss mit lustig, mit aufgeklärtem lustig war. Denn befreit wurden in jenen Kriegen lediglich die Vertreter des alten Regimes. Demnach durch den sogenannten aufgeklärten Absolutismus, tatsächlich durch den aufgeklärt obskurantierenden Despotismus, wurde zwar eine gewisse Optik zu wahren möglich. Zumal diese Optik Bedingung für jenes pseudistische Gebilde gewesen, auf das man noch heute gern als Athen Deutschlands schaut, bildete sich also in jenen sogenannten vernunftbetonten Zeiten im Zuge jener reaktionären Druckausübung in den Köpfen der dieser Masse angehörenden eine einheitliche Schere aus, so dass der Ausdruck ihres Denkens bloß noch einer ihn von Zeit zu Zeit machtelitär justierenden Zensur bedurfte, so dass mit diesem kollektiven Volatilwerden, kollektives Unpolitischwerden, tatsächlich kollektives Reaktionärwerden der dieser Masse angehörenden einherging. Denn wie selbst oder gar gerade an den Geistesgrößen Christoph Martin Wieland, Johann Gottfried Herder, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Schlegel und anderen so exemplarisch wie Fakten basiert zu zeigen möglich ist. Die Masse der Intellektuellen wurde wegen des von der politischen Reaktion ausgeübten Drucks, nicht aber wegen der blutigen Entwicklung der Französischen Revolution unpolitisch. Denn wie beispielsweise jener Herder, das heißt, bevor er sich der reaktionären Macht unterwarf, treffend bemerkt hatte, das blutig werdende Entwicklung der ersten Kulminationsphase jenes bis auf den heutigen Tag sich ereignenden gesellschaftspolitischen Prozesses war die Folge der Reaktion der alten Machteliten auf diese Phase, eben die Französische Revolution, jenes Prozesses hin. Bei diesem unpolitisch Werden blieb es aber nicht. Das Problem ist verwickelter. Ende des ersten Teils dieses zweiteiligen Podcasts. Sein zweiter Teil folgt baldmöglichst.